Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, ich habe gehört, ihr habt eine ziemlich coole Predigtreihe oder eine ziemlich coole Serie, die ihr gerade gemeinsam als Gemeinde durchgeht. Freiheit in Christus, finde ich richtig genial. Und bevor ich davon gehört habe, hatte mir Gott schon für den Sonntag heute so ein bisschen ein Thema aufs Herz gelegt. Und als ich mich mit Frank drüber ausgetauscht habe, haben wir eigentlich festgestellt, hey, das passt so super in diese Serie rein, dass wir das, was eigentlich für heute geplant hat, ich glaube, gesunde Gefühle oder so war vielleicht angekündigt, habt euch vielleicht darauf gefreut, dass wir das nochmal über den Haufen geschmissen haben. Und wir nehmen jetzt einfach mein Thema, okay? Glaube nicht alles, was du denkst, ist das Thema. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich empfehle das immer mal Menschen. Glaube nicht alles, was du denkst. Und vielleicht denkst du dir, danke für den netten Ratschlag. Aber vielleicht denkst du dir auch, hey, sag mal, will der mir sagen, ich tick nicht richtig? Jein. Also, unser Gehirn, das ist schon echt ein geniales Meisterwerk von Gott. Ja, damit du eine Vorstellung davon bekommst, wie genial unser Gehirn ist, habe ich dir mal so ein paar Fakten, ein paar Zahlen mitgebracht. Also dein Opa-Stübchen wiegt in etwa 1,3 Kilo und da sind 100 Milliarden Nervenzellen, die mit über einer Trillion Synapsen, also wenn du mit großen Zahlen dich nicht so gut auskennst, eine Trillion ist eine 1 mit 18 Nullen. Also 100 Milliarden Nervenzellen, die mit über einer Trillion Synapsen miteinander verbunden sind. Die Gesamtlänge aller Nervenbahnen unseres Gehirns beträgt 5,8 Millionen Kilometer. Das entspricht 145 Erdumrundungen. Ja, wenn du mir nicht glaubst, einfach nochmal nachmessen, nachzählen. Ja. Und trotz, dass unser Gehirn so ein Meisterwerk ist, funktioniert's nicht immer so gut, wie wir es gerne hätten. Betrifft alle Menschen, egal, ja, ob du ein IQ von 130 hast oder ob der deutlich geringer ist. Ist keiner davon ausgenommen. Man sagt dazu, wir alle haben Denkfehler. Und um diese Denkfehler soll es heute so ein bisschen gehen. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht für Denkfehler. Ich weiß nicht, erinnerst dich noch an Corona? Gehörst du zu den Menschen, die einfach mal Klopapier eingekauft haben, nur weil sie wussten, das wird rar? Ja, hast du Klopapier gekauft, obwohl du noch welches zu Hause hattest, einen ordentlichen Vorrat angelegt? Ja, ist ein Denkfehler gewesen. Genau, weil nur weil etwas knapp ist, ist es nicht gleich wertvoller oder besonderer. Kannst du auch bei Kindern super ausprobieren, ja? Wenn ich meinen Kindern was gebe, ich wette mit dir drauf, die nehmen immer das, was es am allerwenigsten gibt, ja? Also du hast eine Handvoll rote Gummibärchen und ein weißes, meine Kinder würden sich definitiv auf das Weiße stürzen, egal ob sie weiß mögen oder nicht. Ist der Verknappungsdenkfehler. Anderer Denkfehler, überleg mal, wenn du ein Blatt Papier 50 Mal falten würdest, wie dick wäre das? Überleg mal, so oder noch größer. Ich sag's dir, es wären 100 Millionen Kilometer. Ja, das, 100 Millionen Kilometer entspricht in etwa der Distanz von der Erde zur Sonne. Wir checken einfach exponentielles Wachstum nicht so richtig. Mit exponentiellem Wachstum kommen wir nicht so gut zurecht wie mit linearem Wachstum. Also auch da haben wir einen Denkfehler. Und wenn du dir noch ein bisschen unnützes Wissen heute aus der Predigt mit nach Hause nehmen wolltest, ich dachte immer, man kann ein Blatt Papier nur 7 Mal falten. Aber ich habe extra recherchiert für euch, der Weltrekord liegt aktuell bei 13 Faltungen. Und den hat man aufgestellt mit so einem dünnen Klopapier, das 16 Kilometer lang ist. Okay, also wenn ihr das nachmachen wollt, auch da herzliche Einladung, einfach mal ausprobieren, wie oft könnt ihr 16 Kilometer Klopapier falten. Es wird euch nicht überraschen, dass auch in der Bibel was zum Denken steht. Und der Predigttext für heute, der steht im Römerbrief im Kapitel 12, Vers 2. Dort steht Folgendes: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist oder ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es vollkommen ist. Ja, was Paulus hier zum Ausdruck bringt, ist eine grundlegende geistliche Wahrheit. Die Maßstäbe der Welt, das heißt alle, die nicht an Jesus Christus glauben, alle, die nicht seine Kinder sind, die Maßstäbe der Welt spiegeln in den allerseltensten Fällen Gottes Maßstäbe wider. Die Art und Weise, wie die Menschen denken, die Gott nicht nachfolgen, spiegelt in den allerseltensten Fällen die Denkweise Gottes wider, die göttliche Denkweise. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Timmy hat es vorhin schon so schön gesagt, die Wahrheit macht frei. Glaubt ihr das? Ja, sehr gut. Ist eigentlich auch ein schöner Grundsatz für die Predigt heute. Die Wahrheit macht frei, denn ich will mich mit euch auf den Weg machen und so ein bisschen entdecken, wo haben wir überall Denkfehler in der Art und Weise, wie wir diese Welt sehen und die entlarven. Und der Frank hat es letzte Woche schon so angedeutet und deutlich gemacht, überall dort, wo nicht die Wahrheit gedacht, geredet oder gelebt wird, das ist Lüge. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge und Lüge ist immer ein Zeichen des Teufels. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will lieber einen klaren Kopf haben und die Wahrheit denken und das Göttliche denken, als eine Lüge glauben. Deswegen mache ich euch Mut, glaube nicht alles, was du denkst. Denn darin liegt ganz, ganz viel Freiheit. Wenn du dich, ja, ich habe im Alltag führe ich relativ viele Gespräche mit Menschen. Ja? Und ich höre immer mal wieder so Sachen, wo ich mir denke, das stimmt so nicht ganz. Und ein paar von diesen Sätzen und Statements habe ich euch mal mitgebracht. Ich erhebe da überhaupt nicht den Anspruch dran, dass das vollständig ist. Im Gegenteil, ich habe mir so zum Ziel gesetzt, dass die Predigt nicht länger als 90 Minuten wird. Deswegen habe ich einfach euch nur meine Top 6 mitgebracht, wo ich denke, das sind einfach so Denkfehler, auf denen wir heutzutage immer wieder in unserer Gesellschaft treffen. Und wenn du dich da irgendwo wiederfindest, dann würde ich sagen, hey, super. Denn daran merkst du, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Und mein Ziel ist es, dir zu zeigen, wie du dort aus diesem Boot wieder rauskommst und irgendwie auf sicherem Boden. Es geht also nicht darum, dir ein schlechtes Gefühl zu machen, dich an Pranger zu stellen oder was auch immer. Ich will zeigen, dass es ein Thema ist, was euch alle betrifft und mich genauso. Wir fangen mal ganz einfach an, okay, so ein seichter Einstieg mit dem ersten Denkfehler, wo ich sagen würde, hey, das betrifft uns irgendwie alle. Höre ich relativ oft, das macht doch jeder. Schon mal gehört oder schon mal gedacht? Macht doch jeder. Wir Menschen sind, wenn du es so willst, Herdentiere. Ich glaube, nicht ohne Grund werden wir auch in der Bibel häufig mit Herdentieren, nämlich mit Schafen verglichen. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Vergleich und es ist eigentlich auch ein sehr schönes Wissen, dass wir Herdentiere sind. Denn warum ich das schön finde, ist, wir sind von Gott so programmiert, dass wir einander brauchen. Wir lieben die Gemeinschaft. Ja? Das ist so ein Abbild Gottes. Gott liebt genauso die Gemeinschaft mit uns. Und deswegen hat er das in uns hineingelegt. Dabei ist aber auch eine riesengroße Gefahr, denn in dieser Herde schalten wir ziemlich schnell unseren Kopf aus. Und das ist auch der Grund, warum ja, Jesus uns gerne mit Schafen vergleicht, denn Schafe sind ziemlich dumm. Und sorry, wenn ich jetzt deine Lebensrealität aus allen Angeln fällt, aber das trifft eben auch auf uns zu. Ja? Wir sind in vielen Bereichen ziemlich dumm oder zumindest begrenzen unserem Denken. Es gibt ein wunderschönes Experiment, das ist das Solomon-Asch-Experiment aus dem Jahr 1950 und die Teilnehmer mussten eine ganz einfache Aufgabe machen. Es gab zwei Linien, es gab eine Referenzlinie und eine Vergleichslinie und diese Vergleichslinie war entweder kürzer, gleich lang oder länger als die Referenzlinie. Und die Aufgabe der Person, die das Experiment durchgeführt hatte, die musste einfach sagen, es ist kürzer, es ist gleich oder es ist länger. Also ziemlich banal, oder? Würde jeder von euch hinbekommen. So, jetzt war aber das Spannende, es gab verschiedene Settings und es gab ein Setting, wo immer mehr Menschen auch diesen Vergleich durchgeführt haben. Das waren allerdings instruierte Teilnehmer in diesem Experiment. Und die haben dann einfach angefangen, falsche Antworten zu geben. Also es war zum Beispiel offensichtlich, dass die Linie kürzer war und die haben aber gesagt, das sieht man ja, ist länger. Und dann gibt's irgendwo eine kritische Menge, die sind etwa bei 7 Personen. Und wenn 7 Personen vorher gesagt haben, es ist eindeutig, die Linie ist kürzer, hat diese Person, die das Experiment durchgeführt hat, auch gesagt, ja, die ist kürzer. Obwohl es so offensichtlich ist, dass das falsch ist. Und es zeigt mir, wie blöd das eigentlich ist, sich zu denken, das machen doch alle. Ich höre diesen Satz ziemlich oft, wenn ich zum Beispiel Vorträge halte über digitale Mediennutzung. Sagen viele, das machen doch alle. Aber ich sage euch, nur weil alle das Handy nutzen, wird es nicht automatisch gesund. Ja, nur weil alle rauchen, wird Rauchen nicht automatisch gesund. Nur weil alle eine Lüge glauben, wird die Lüge nicht auf einmal wahr. Die Lüge bleibt trotzdem eine Lüge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heraustreten aus diesem Gedanken, das machen doch alle. Ich lese euch nochmal den Predigttext vor. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ich glaube, wir Christen sind, und das ist mittlerweile ziemlich offensichtlich, in der Minderheit. Und die Art und Weise, wie wir denken, ist ein Denken einer Minderheit. Aber wir sind so wertvoll, dass wir einen Kontrapol setzen zu dem, was die Masse denkt und glaubt. Denn ich denke, da sind viele Lügen in dieser Welt, die mittlerweile geglaubt werden, nur weil es alle so machen. Aber deswegen wird es nicht automatisch wahr. Okay? Seid ihr so warm für die nächsten 5 Denkfehler? Habe ich noch ein paar mitgebracht. 2. Denkfehler. Das bin ich mir wert. Hast du vielleicht auch schon mal gehört oder schon mal gedacht. Kommt so ein bisschen aus meiner Sicht von der Werbung von L'Oréal Paris, die, ja, habt ihr vielleicht sofort ein Bild im Kopf, super. Die will damit eigentlich nur erreichen, dass du dir eine neue Gesichtscreme kaufst. Ja, mit diesem Satz, weil du es dir wert bist. Aber vielleicht hast du diesen Satz auch dir schon ein paar Mal gedacht, gar nicht, weil du dir eine neue Creme kaufen wolltest, sondern vielleicht ein neues Auto oder einen schönen Urlaub dir gegönnt hast oder bei mir ein schönes neues Fahrrad. Ja? Und hier ist der Denkfehler eigentlich ziemlich simpel. Mal ganz im Ernst. Glaubst du, dass du wirklich so viel wert bist wie eine Gesichtscreme für 3,99? Ja, also wenn wir unseren Wert an irgendetwas Irdisches koppeln. Und es muss nicht mal eine Gesichtscreme sein. Es kann ein Auto, es kann ein Urlaub, es kann ein Handy, es können deine Klamotten sein. Ja? Nichts in dieser Welt ist so wertvoll, wie du es wirklich bist. Und das Tückische an allen irdischen Dingen ist auch, irgendwann ist das neueste Handy wieder out. Irgendwann ist das schönste, teuerste Auto kaputt. Was ist denn dann mit deinem Wert? Sinkt ihr dann auf einmal wieder? Hey, unser Wert in Gott ist so viel größer, ist so viel wertvoller. Kennst du diesen Wert? Kennst du deinen Wert in Gott? Mir begegnet es, dass wir eine Gesellschaft sind, die ein unheimliches Selbstwertproblem hat. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir unseren Wert so oft an Dinge und an Leistung koppeln und nicht an den eigentlich göttlichen Wert, der in jedem von uns drinnen liegt. Mir ist an dieser Stelle das Gleichnis vom verlorenen Schaf so lieb geworden, weil es zeigt, wie verschwenderisch der Wert ist, den dieses Schaf bekommt. Ja, mal ganz im Ernst. Welcher Hirte würde 99 Schafe zurücklassen, um eins zu suchen? Ich würde sofort sagen, hey, komm, das eine Schaf. Total egal. Hauptsache ich habe meine 99 hier sicher. Ja? Okay, da geht's schon los. Der macht sich trotzdem auf den Weg. Ja? Keine Ahnung, wie lange der gesucht hat, wie viel Anstrengung der gemacht hatte. Ich würde vielleicht einen Tag suchen, wir wissen es nicht, wie lange, aber dort geht's weiter. Der sucht und sucht und sucht. Und irgendwann, wenn er es gefunden hat, schimpft er nicht mit diesem Schaf. Er nimmt es auf die Schultern. Das Nächste, was ich völlig absurd finde, ich würde da nie so ein dummes Schaf, was wegrennt, dann auf die Schultern nehmen und zurücktragen. Wahnsinn. Und dann, als er zu Hause ankommt, lädt er all seine Freunde ein, jubelt und freut sich mit denen. Wahrscheinlich feiern die eine Party, nochmal wegen einem dummen Schaf, was einfach weggerannt ist. Völlig verschwenderisch. Aber das ist genau, das bist du. In Gottes Augen ist dein Wert so, so groß. Es ist absolut verschwenderisch, weil es nichts Irdisches in dieser Welt gibt, das deinen Wert abbilden könnte. Denkfehler Nummer 3. Das steht mir zu. Das steht mir zu ist so ein Satz, den habe ich in letzter Zeit ziemlich oft auf Arbeit gehört. Dort, wo ich arbeite, bekommen die Patienten oder haben sie bis vor kurzem noch jeden Tag Brötchen bekommen. Wer fände das cool, jeden Tag erstmal mit Brötchen zu starten und das für lau, wenn man es so will, ja, bei mir auf Arbeit. Ich finde den Gedanken auch ziemlich genial. Unsere Patienten, ja, hatten diese Denkweise, das steht mir zu, also haben sie was gemacht? Alle Brötchen, die man bestellen kann, wurden auf die Bestellliste gesetzt und jeden Tag wurden einfach Brötchen weggeschmissen. Aber ist ja egal, weil das steht mir zu. Und für mich spiegelt es einfach so einen absurden Überfluss wider, in dem wir leben. Und es spiegelt sich vielleicht auch bei dir in deinem Konsumverhalten oder in deinem Anspruchsdenken wieder, dass wir in einem absurden Überfluss leben und viel zu oft denken, das steht mir zu. Ich will euch mal eine Bibelstelle vorlesen aus dem 5. Mose, Kapitel 8. Ich beginne bei Vers 12. Dort steht, kurz zum Kontext, ja, das Volk Israel ist in der Wüste. Die haben das verheißene Land noch nicht erreicht. Aber Gott gibt ihnen jetzt so ein paar Sachen mit auf den Weg für den Tag, an dem sie im verheißenen Land ankommen werden. Und Gott sagt, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und in Vers 17 steht dann noch, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Handstärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Wenn ich diese Verse so lese, dann denke ich mir, hey, die sind ja eigentlich gar nicht für das Volk Israel geschrieben. Es trifft ja genau auf mich zu. Genau auf meine Lebensrealität. Ich lebe in einem schönen Haus. Ich habe im Überfluss Geld, nicht Gold, aber ist ja völlig egal, ja. Und ich erlebe das, wie unsere Gesellschaft genau in diese Richtung blickt, vor der Gott gesagt hat, hüte dich davor. Du könntest überheblich werden. Das steht mir zu. Wir sind so überheblich. Dabei geht es uns so gut. Ey, ich meine, wir haben so viele coole Sachen. Ja? Wir haben so Kästen, ja? Da kannst du deine Wäsche reinstecken und die wäscht es automatisch. Und wenn du es willst, trocknet es die sogar. Ja? Wir haben ein Gesundheitssystem. Da wird man gesund, wenn man zum Arzt geht. Ja? Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Bis zum 19. Jahrhundert habe ich gelernt, war es theoretisch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du beim Arzt kränker wirst, als wenn du nicht zum Arzt gegangen wärst. Einfach, weil die irgendeinen Hokuspokus mit dir gemacht haben. Aber wenn wir zum Arzt gehen, können wir davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, dass wir gesünder werden. Uns geht's so gut. Ganz ehrlich, ich finde, wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Ich finde, wir haben einen krassen Sozialstaat im weltweiten Vergleich. Und trotzdem gibt's so viele Menschen um mich drumherum, die einfach nur meckern, die einfach nur undankbar sind. Und es macht mich traurig. Wenn wir uns alles selbst zuschreiben und als selbstverständlich hinnehmen, verlieren wir Gott aus dem Blick und werden undankbar und unglücklich. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht und dieses Bild spiegelt eigentlich auch einen Denkfehler wider, aber es erklärt, warum wir so unglücklich sind. Schaut euch das mal an. Und passt mal auf, was jetzt passiert. Ich übersetze euch das mal. Ihr habt ein Jahresbrutto von 60.000 Euro. Und ihr seid total happy, wenn alle um euch drum herum nur 30.000 verdienen. Ihr habt ein Jahresbrutto von 60.000 Euro, aber wehe, wenn alle um euch drumherum 100.000 verdienen. Du bist undankbar. Du bist unglücklich. Das ist eine optische Illusion. Eine optische Illusion ist eigentlich auch ein Denkfehler in sich, aber die spiegelt das wider, was passiert, wenn wir uns permanent mit anderen vergleichen. Du kommst permanent zu kurz. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum auch in den 10 Geboten drin steht, du sollst nicht begehren. Und dieses Nicht-Begehren steht nicht nur einmal drin. Das ist die einzige Wiederholung im Rahmen der 10 Gebote. Nicht-Begehren. Ja? In Zeiten, wo es noch keinen Textmarker gab, da war das Wiederholen von bestimmten Aussagen das Mittel, um deutlich zu machen, hey, Achtung, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir sind undankbar und unglücklich und unzufrieden, weil wir uns permanent mit anderen vergleichen und permanent denken, das steht mir zu. Mich rüttelt es immer wieder wach, wenn ich im Vater unser bete, unser täglich Brot gib uns heute. Überleg dir mal, was du wirklich als täglich Brot brauchst und was du darüber hinaus noch alles hast. Ich persönlich habe so viel mehr Überfluss, dass ich mich manchmal sogar schäme, diese Zeile zu beten, weil ich weiß, Gott, du gibst mir nicht nur das täglich Brot, sondern gibst mir einen Überfluss. Und Gott tut das, weil er uns in die Verantwortung setzt, als Verwalter mit diesem Überfluss umzugehen. Denkfehler Nummer 4. Bloß nichts verpassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn die Black Week kommt, ja, und das Weihnachtsshopping losgeht. Ich merke bei mir so, oh, da wäre ich hippelig. Ja, das ist so ein bisschen meine fleischliche Natur, die dann rauskommt. Ich habe mir dann vorher schon so eine mentale Einkaufsliste gemacht. Was brauche ich, was will ich? Und dann schießen die roten Zahlen in meinen Kopf. Ja, geht gar nicht darum, irgendwie günstig zu kaufen. Es geht darum, ein Schnäppchen zu machen. Ist auch ein Denkfehler. Ja, nur weil eine Zahl rot ist, heißt nicht automatisch, dass ihr da ein Schnäppchen macht. Anderes Thema. Auf jeden Fall, also Black Week, da bin ich aktiv, da gucke ich einfach nur, weil ich diesen Gedanken habe, bloß nichts verpassen. Und vielleicht ist die Black Week nicht das, was dich herausfordert, aber vielleicht ist es dein Lieblings-YouTuber oder irgendein Insta-Kanal oder irgendeine Serie oder irgendwie ein neuester Trend beim Sport, wo du dir denkst, bloß nichts verpassen, weil wenn ich etwas verpasse, dann komme ich zu kurz oder was auch immer. Dieses bloß nicht verpassen, da gibt es ja einen Fachbegriff, FOMO, Fear of Missing Out. Und die Gegenbewegung ist mir eigentlich viel, viel lieber. JOMO, ja, Joy of Missing Out. Es steckt eigentlich eine Freude darin, Dinge zu verpassen, auszusetzen, Ruhe zu haben. Ja, wisst ihr, wie Gott das nennt? Sabbat. Ja. Ganz einfach. Ein Tag in der Woche. Es ist für mich so krass, dass das erste Mal in der Bibel, wo Gott etwas heilig spricht, nicht ein Ding heilig gesprochen wird, nicht ein Ort heilig gesprochen wird, Gott sich nicht selber heilig spricht, sondern er spricht die Ruhe heilig. Das ist der Wahnsinn, oder? In der Ruhe liegt Heiligkeit. Und ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, die wertvollste Erkenntnis für mich in den letzten Jahren ist tatsächlich, wie unvorstellbar genial Ruhe für mein Leben ist. Und wisst ihr, was meine Frau zu mir gesagt hat? Na, du wirst einfach alt. Ja. Ja, so kann man es auch ausdrücken, ne? Aber ich sage euch ehrlich, wir zelebrieren das immer am Samstag, weil ich ja Sonntag immer ein bisschen arbeiten muss. Also Samstag ist unser Ruhetag, unser Sabbat und es ist so gut. Einfach mal auf den Pauseknopf zu drücken. Und der Frank sagt ja immer, der Sonntag, da darfst du so tun, als gäbe es keine Arbeit. Das geht mir immer durch den Kopf. Und das ist so dieses Motto. Du darfst so tun, als gäbe es keine Arbeit und du darfst zur Ruhe kommen. Alleine über das Thema Ruhe könnte ich eine ganze Predigt halten. Ich will aber nochmal zu einem Punkt zurückkommen. Ich habe euch was vorgelesen aus dem 5. Buch Mose. Da geht es um die Perspektive des verheißenen Landes. Und es wird verheißen als ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und wisst ihr aber, was die Realität in Israel ist? Da gibt es ziemlich viel Sand. also Wüste. Ist es nicht irgendwie ein Widerspruch, ein Land, das verheißen wird als ein Land, wo Milch und Honig fließen, und dann kommst du da hin und dort ist Wüste? Ich glaube, es hat einen Grund. Wir brauchen diese Wüste auch für unser Leben. Wir brauchen Stille, wir brauchen Ödnis, weil sonst werden wir permanent zugeballert mit irgendwelchen Dingen, die nicht gut für uns sind. Also sei ruhig mutig dabei, Dinge zu verpassen. Mein fünfter Punkt. Ich an erster Stelle. Ist vielleicht ein Satz, den du gar nicht so dir erlauben würdest zu denken. Ist auch ein Satz, der gar nicht so vielleicht ausgesprochen wird, den du gar nicht so oft hörst. Aber ich nehme ihn wahr. Und traurigerweise gewinnt er immer mehr Raum. Make America great again spiegelt für mich genau das wider. Ich an erster Stelle, und ich will nicht auf die USA zeigen, denn auch bei uns auf den Wahlplakaten standen Sätze wie unser Land zuerst. Spiegelt für mich genau diese Grundhaltung wider. Ich an erster Stelle. Und ich will gar nicht so viel darüber erzählen. Ich will euch einfach nur sagen, dass es mich zutiefst traurig macht, dass dieser Gedanke sich so breit macht in unseren Köpfen und so salonfähig wird und zu unserer Handlungsmaxime wird. Leute, das ist nicht das, was Gottes Wahrheit und Gottes Wille für euer Leben ist. Gott hat zwar dich im Fokus, als sein geliebtes Geschöpf, als sein geliebtes Gegenüber, aber Gott hat dich nicht geschaffen zum Selbstzweck und das um dich drumherum auch nicht. Er hat dich hineingesetzt und er hat dir eine Bestimmung gegeben. Und eine der Bestimmungen ist, ja, liebe deinen Nächsten. Wie kannst du dieser Bestimmung nachkommen, wenn deine Grundprämisse ist, ich zuerst? Ganz ehrlich, ich vermisse das in unserer Gesellschaft zunehmend. Einen wohlwollenden, großzügigen Blick auf den anderen. Egal wie der andere denkt, wie er aussieht, wie er handelt, egal ob das mit dem übereinstimmt, wie ich es gerne hätte oder ob das vielleicht anders ist. Aber ich glaube, wir gehen hier in eine falsche Richtung, weil uns das nicht ins verheißene Land führt. Weil meine Grundannahme ist, ich zuerst. Johannes der Täufer hat es eigentlich so schön gesagt, er, also Jesus, muss größer werden und ich immer geringer. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Es geht um deinen Nächsten. Und wie kannst du auch dem Auftrag nachkommen, deinen Nächsten von Jesus zu erzählen, wenn sich eigentlich alles nur um dich dreht? Es funktioniert nicht. Mein letzter Denkfehler ist, Gott ist ein Spießer. Ich weiß nicht, wie du von Gott denkst, was du von ihm hältst. Aber ich habe oft den Eindruck, in der Gesellschaft wird Gott wahrgenommen als so einer, der das Leben fürchterlich macht. Der nimmt einem alles weg, der will über alles bestimmen. Über meine Sexualität, über das Geld, über meine Freunde, über das, was ich arbeite. Gott ist ein Spießer. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Gott ist nicht gegen dich, sondern Gott ist für dich. Er ist dein größter Fan, er ist dein größter Unterstützer. Und vielleicht kommt dieser Gedanke daher, dass im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, es 613 Gesetze gibt. Und obwohl wir Deutsche ja Gesetze lieben, glaube ich, tun wir uns schwer mit den Gesetzen, die in der Bibel stehen. Weil wir sie immer als irgendwas Einengendes wahrnehmen. Und genauso ist dann Gott der uns einengt. Es hat mich viele Jahre gebraucht, um festzustellen, dieses Einengen ist kein Einengen, sondern es ist ein Schutzraum. Ein Schutzraum für mich, dass in diesem Schutzraum Freiheit entstehen kann. Freiheit in Christus. Ich brauche klare Vorgaben für mein Leben, weil sonst ins Uferlose geht. Das Beispiel mit dem Sabbat. Natürlich könnte ich mich eingeengt fühlen, weil ich mir denke, boah, ey, jetzt kann ich an diesem 7. Tag nicht produktiv sein, kann nicht meine Predigt fertig schreiben, kann nicht dies und das und jenes, je nachdem, wie du deinen Ruhetag gestaltest. Aber ich habe es euch vorhin gesagt, da steckt so viel Wertvolles drin. Wirklich, von allen Tagen in der Woche, ich freue mich am meisten auf den Sabbat. Und es geht heute schon los, ich zähle die Tage runter, sind nämlich nur noch, also bis Samstag ist nicht mehr lang. Ich glaube, in jedem Gesetz
liegt Freiheit. Und Gott ist kein Spießer, der dich 24 Stunden am Tag irgendwie bevormunden will, sondern er meint es gut mit dir. Soweit erstmal zu den 6 Denkfehlern, die ich dir mitgebracht habe. Freiheit in Christus. Ihr merkt, da ist so ein Krieg in unserem Kopf, der unser Denken beeinflusst. Und vielleicht hast du den Wunsch, frei zu werden von bestimmten Denkfehlern, von bestimmten Gedanken, die dich quälen. Vielleicht hast du dich bei irgendeinem den Gedanken wiedergefunden, die ich hier aufgezählt habe. Aber vielleicht gibt es auch andere Gedanken in deinem Kopf. Vielleicht gibt es Sorgen, vielleicht gibt es Ängste. Vielleicht gibt es irgendwelche Süchte. Vielleicht gibt es irgendwelche Gedanken, die dich permanent nach unten ziehen. Gott will, dass du Freiheit in deinem Denken und Freiheit in deinem Kopf hast. Im 1. Korinther, in Kapitel 10, in Versen 4 bis 5, lesen wir Folgendes. Denn die Waffe unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wie kann man das machen? Wie können wir alles Denken gefangen nehmen und unter den Gehorsam von Christus stellen? Hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber ich will euch mal ein paar ganz konkrete Tipps geben, wie ihr euer Denken verändern könnt und dort, wo ihr vielleicht einen Denkfehler, eine Lüge in eurem Denken entlarvt habt, wie ihr damit umgehen könnt. Das erste ist, nimm dir einen konkreten Gedanken vor, nicht hunderte. Erstmal nur einen, aber fang am besten gleich heute oder morgen an. Ja? Je früher du anfängst, umso besser. Das zweite ist, wenn du nicht weißt, wo Lüge in deinem Kopf ist, bete einfach mal drüber. Frag mal Gott, hey Gott, was denkst du über mein Denken? Wo ist vielleicht Lüge? Und wenn du schon mit Gott im Austausch bist, dann frag ihn auch, wie ist deine göttliche Sicht da drauf? Ihr habt es vielleicht gemerkt bei den Denkfehlern, ich habe der Lüge immer die Wahrheit entgegengesetzt. Denn, Timmy hat es gesagt, die Wahrheit macht uns frei. Ihr braucht also immer Gottes Wahrheit. Wenn du dann eine Lüge in deinem Leben identifiziert hast und Gottes Wahrheit erkannt hast, dann geht der eigentlich anstrengende Teil los. Sorry, also dass es jetzt noch ein bisschen anstrengend wird. Aber von alleine passiert es nicht. Denn du musst, wenn du das so willst, einfach in deinem Kopf so ein bisschen Umbaumaßnahmen ergreifen. Und es dauert immer ein bisschen, bis der Kopf sich umgebaut hat. Als erstes versuche im Alltag, die Situation zu entlarven, wo die Lüge häufig eintritt. Denn du wirst merken, da gibt es so eine Art Muster. Es gibt Situationen, die sind prädestiniert für bestimmte Lügen. Und dann schau dir diese Situation mal genau an. Überleg dir nicht nur, was habe ich da gedacht, sondern was hat es ausgelöst? Was hat es ausgelöst auch in mir? Welche Emotionen kamen da hoch? Und wie habe ich mich verhalten? Ideal ist, wenn du das jeden Abend machst, vielleicht integrierst du das mit in deine stille Zeit, dass du Gott nochmal fragst, hey Gott, wo war heute so eine Situation, wo ich über Lügen nachgedacht habe? Und wo es auch richtig gut wird, einfach, das hilft, diese Umbaumaßnahmen im Kopf zu verändern, wenn du das aufschreibst. Die Erkenntnisse, die du hast, schreib sie einfach auf. Und dann, ja, in der nächsten Runde geht es darum, dass du das einfach nicht nur über dich geschehen lässt, sondern dass du dir überlegst, wie will ich das nächste Mal in dieser Situation denken? Wie will ich handeln? Wie will ich das verändern? Und dann musst du das üben, üben, üben und wiederholen. Ja? Also man sagt, es brauchen etwa 21 Tage, es sind 3 Wochen, dass sich die neuronalen Strukturen in unserem Gehirn ändern können. Das heißt, da ist die Umbaumaßnahme noch nicht unbedingt abgeschlossen, aber du hast die wichtigste Voraussetzung geschafft. Das heißt, wenn du Gedanken in deinem Kopf hast, die du verändern willst, solltest du in den nächsten 3 Wochen diesen Prozess jeden Abend immer und immer wiederholen, damit sich wirklich etwas verändern kann. Aber die gute Nachricht ist, du bist deinen Gedanken nicht willenlos ausgeliefert. Du kannst darin Freiheit erfahren und Gott wird dir helfen. Bitte ihn darum, dass er dir nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Und Gott ist treu, er wird sich an seine Versprechen halten. Die Band kann nach vorne kommen. In Jakobus Kapitel 3 lesen wir: Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Worte, die wir sprechen, sind laut gewordene Gedanken. Ja. Und genauso bestimmt auch das, was ihr sagt, was ihr denkt, dieses große Schiff, in welche Richtung es geht. Und es ist meine Frage an euch, in welche Richtung soll euer Lebensschiff gehen? Wollt ihr den Mainstream mitschwimmen? Das denken, was alle denken, das glauben, was alle glauben, selbst wenn es eine Lüge ist? Oder wollt ihr Gottes Wahrheit in euer Herz holen? Wollt ihr das über euch aussprechen, über anderen aussprechen und über euch denken? Glaub nicht alles, was du denkst, sondern wäre frei durch die Wahrheit in Christus. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du unsere Herzen eroberst und unser Denken gleich mit, Herr. Ich glaube, da ist so viel Lüge, die wir tagtäglich hören, die wir vielleicht selber über uns aussprechen. Da ist so viel Lüge auch im Zeitgeist, in dem wir leben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mutig heraustreten und uns fragen, was ist dein Denken über uns? Was sprichst du über uns aus? Ich möchte dich bitten, dass du unser Denken veränderst, Herr, dass wir frei werden. Frei werden von Lüge, frei werden von Gedanken, die uns binden, die uns fesseln, die uns nicht gut tun. Und dass wir erneuert werden in unserem Denken, in Körper, Seele und Geist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.